Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Gestern hat sich die EU ja auf einen Gasnotfallplan für diesen Winter geeinigt. Und das heißt, auch für Deutschland mindestens 15% des Gasverbrauchs muss eingespart werden. Manche Experten gehen sogar von deutlich mehr aus. Wir schauen heute hier bei Campus und Karriere darauf, welchen Beitrag die Hochschulen zu diesen Einsparungen nehmen können und wie erste Schritte zu weniger Energieverbrauch aussehen könnten. Das und mehr in der nächsten halben Stunde hier. Willkommen dazu. Seit heute Morgen fließt nur noch knapp 20% der maximalen Gasmenge durch die Nordsee-Pipeline Nord Stream 1. Neben Alternativen zum Gas wird überall in Deutschland natürlich nach Möglichkeiten zum Energieeinsparen jetzt gesucht. Da geht es dann um Privathaushalte und um die Industrie. Aber natürlich können auch die Hochschulen etwas tun, um ihren Energieverbrauch runterzufahren. Wir wollen heute mit jemandem sprechen, der diesen Schritt mit seiner Uni schon getan hat. Die FU Berlin hat nämlich schon vor Jahren damit angefangen, ihren Energieverbrauch zu senken. In den letzten 20 Jahren um fast ein Drittel. Darüber spreche ich jetzt mit Andreas Wanke. Er ist der Leiter der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Energie der FU Berlin. Schönen guten Tag, Herr Wanke.
Ja, guten Tag, Herr Jungblut.
Wissen Sie noch, was damals Ihre erste Maßnahme war?
Ja, da, gerade an die Anfangsphasen kann man sich ja ganz gut erinnern. Und im ersten Schritt ging es erstmal darum, die Energieverbräuche zu checken, aufzunehmen, zu analysieren, da wo keine Zähler installiert waren, neue Zähler zu installieren. Und auf der Grundlage haben wir dann angefangen, Gebäudeanalysen zu fertigen.
Was waren da so die ersten Erkenntnisse, als Sie dieses Monitoring angefangen haben?
Naja, wir haben natürlich erstens dadurch unsere Verbrauchsschwerpunkte erkannt und wir haben dann aber für die größeren Gebäude relativ schnell Effizienzanalysen, gebäudebezogene Analysen anfertigen lassen. Und auf der Grundlage hat sich dann ein Maßnahmenpaket ergeben, was wir dann in den folgenden 10 Jahren konsequent an der Universität umgesetzt haben.
Welche sind das zum Beispiel?
Naja, da ging es in einem ersten Schritt erstmal darum, Heizungsanlagen zu modernisieren, das heißt neu zu regeln, energieeffizient zu regeln, mit neuen Pumpen, mit neuen Thermostatventilen auszustatten. Wir haben aber auch Lüftungsanlagen erneuert oder die Regelung modernisiert. Und wir haben in diesem Paket dann auch mehrere Dächer gedämmt oder oberste Geschossdecken gedämmt. Und so ist dann in der Summe eben die Einsparung zusammengekommen, die Sie gerade erwähnt haben.
Was sind denn so konkrete Folgen Ihrer Einsparung?
Wir haben die Heizungssysteme modernisiert, auf den neuesten Stand gebracht, mit einer Regelung ausgestattet, sodass man halt konsequent Nachtwochenabsenkung, Wochenendabsenkung durchführen konnte. Wir haben natürlich auf die Laufzeiten von Lüftungsanlagen geguckt, haben die dann regelungsfähig gemacht. Das war der anlagentechnische Teil. Aber wir haben natürlich auch erkannt, dass Energieeffizienz nicht nur eine Frage der Technik ist. Das heißt, wir haben angefangen, wie können wir auch im organisatorischen Bereich noch Potenziale finden? Wie können wir die Kommunikation so gestalten, dass das Thema auch zum Gesprächsthema wird und dass Universitätsangehörige dieses Thema auch positiv annehmen? Vor dem Hintergrund haben wir dann ein Prämiensystem etabliert an der Universität. Seither können Fachbereiche bei uns mit Energieeffizienz Geld sparen. Das heißt, wenn es ihnen gelingt, ihren Energieverbrauch in ihren Gebäuden zu senken, dann bekommen sie 50% der Einsparungen erstattet als Prämie. Wenn ihnen das nicht gelingt, dann müssen sie die Mehrverbräuche bzw. Mehrkosten dann aus ihrem eigenen Budget bestreiten.
Wenn wir gerade da nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn Sie sagen, Sie haben zum Beispiel die Heizungsanlagen saniert und so weiter, das kostet ja auch mal viel Geld. Woher ist das Geld gekommen?
Ja, das haben wir schon aus unserem baulichen Instandhaltungshaushalt genommen, größtenteils. Also wir haben auch mit Förderprogrammen gearbeitet. Zwar über 10 Jahre lang betrachtet eine Summe von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro, die wir da investiert haben. Aber das war gut angelegtes Geld, weil das längst in den Universitätshaushalt zurückgeflossen ist. Also wir haben im Großen und Ganzen Maßnahmen umgesetzt in der Zeit, die sich innerhalb von 5 Jahren amortisiert haben. Das war tatsächlich, kann man sagen, eine Win-Win-Konstellation.
Was würden Sie denn sagen, was war denn so das Schwierigste oder was waren so die größten Probleme, die Sie so erlebt haben in den letzten Jahren?
Man muss immer versuchen, Technik und Organisation und Verhalten im Zusammenhang zu sehen. Das heißt, Sie können natürlich die effizienteste Heizungsanlage der Welt installieren, aber wenn die Leute im Gebäude sich nicht entsprechend verhalten und weiterhin ihr Fenster auf Kippstellung lassen, dann kann das nicht funktionieren. Und deshalb muss man das zusammen sehen und man muss dann halt auch tatsächlich schauen, dass man mit dem Thema ins Gespräch kommt, dass man das Bewusstsein der Leute erreicht, dass man das, was man tut, eben gut erklärt. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Wenn wir jetzt beispielsweise an den Bereich der Labore denken, also da geht natürlich ganz viel Energie durch in Form von Lüftung und Laborgeräte und so weiter. Die Laufzeiten von Lüftungsanlagen, die müssen Sie halt schlichtweg besprechen, ne? Mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in diesen Laboren arbeiten. Und insofern ist die eigentliche Herausforderung, dass man eben Technik und Kommunikation, dass man das gekoppelt sehen muss.
Wenn andere Hochschulen jetzt mit Hinblick auf diesen Winter Energie sparen wollen, was würden Sie denn da empfehlen als ersten Schritt?
Naja, ich glaube, also das, was ich jetzt geschildert habe, das war ja letztlich ein 20-jähriger Prozess, den wir gründlich geplant haben und aufbauend auf Energiecontrolling, was wir heute in ein Online-Monitoring schon umgestaltet haben. Und dann haben wir Programme entwickelt, konnten auch immer anpassen, was läuft gut, was läuft nicht so gut. In der jetzigen Situation geht es ja eher darum, was kann ich jetzt ad hoc machen, also um dann tatsächlich einen Beitrag zu leisten, dass eben keine Notlage entsteht. Da ist die Antwort, glaube ich, ganz klar. Energiechecks, also durch die Universität gehen, nochmal zu checken, in welchem Bereich gibt es Möglichkeiten der Einsparung, wo sind noch die Rädchen, ne, an denen man drehen kann. Und da eben aber auch ganz wichtig, dann das Gespräch mit den Gebäudenutzerinnen zu suchen, weil nur vereint kann man tatsächlich die vorhandenen Potenziale auch nicht nur erkennen, sondern auch umsetzen.
Über Energiesparen und Einsparpotenziale von Hochschulen habe ich mit Andreas Wanke gesprochen. Er ist der Leiter der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Energie der FU Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Jungblut.
Wir haben es gerade ja im Interview gehört, beim Energiesparen geht es oft auch darum, alte Heizungsanlagen zu warten oder auch zu ersetzen und zum Beispiel eine Wärmepumpe einzubauen. Diejenigen, die das machen, sind ja bekanntlich seit Jahren Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Und man kann es ahnen, die Branche erlebt natürlich gerade einen ziemlichen Boom. Murat Koyunçu hat einen Heizungsinstallateur aus Essen besucht und er hat dabei festgestellt, dass dieser altehrwürdige Beruf plötzlich ganz vorne bei der Umsetzung der Energiewende ist und dass Nachwuchs fehlt.
Hans-Werner Eschrich sitzt konzentriert vor seinem PC und schaut sich auf dem Bildschirm seinen Terminkalender an. Für die kommenden Wochen sind er und sein 20-köpfiges Team ausgebucht. Und die Aufträge, die sind fast alle dieselben. Viele seiner Kunden wollen ihre bestehende Heizungsanlage optimieren lassen oder ganz weg von der Gastechnik und lieber mit Hilfe einer Wärmepumpe heizen.
Wir hatten vorher immer schon Anfragen nach diesen Techniken, vielleicht ein, zwei in der Woche. Heute sind es bis zu 4, 5 am Tag. Das abzuarbeiten fällt natürlich unheimlich schwer. Wir nehmen die Kunden mit rein und schicken ihnen Unterlagen zu, die sie uns zurücksenden, damit wir schon in Vorbereitung auf einen Termin Sachen machen können.
In seinem kleinen Büro hat der 59-Jährige 2 Mitarbeiter sitzen, die sich am Telefon nur um die Termine und den Kundenservice kümmern. Der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik ist seit über 30 Jahren im Geschäft. Noch nie sei die Auftragslage so gut gewesen wie in diesen Tagen.
Natürlich ist es so, dass wir aufgrund der Auftragslage ruhig schlafen können. Wir haben genug Aufträge da, die unsere Mitarbeiter beschäftigen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber die Liefersituation macht das Ganze natürlich sehr, sehr schwierig. Wir können heute nicht verlässlich sagen, ob wir morgen liefern können.
Deshalb würden manche seiner Kunden mehrere Tage oder Wochen auf einen Termin warten. Den Installateuren seien die Hände gebunden, die Aufträge würden sich stauen. Für die Verzögerung seien unterschiedliche Faktoren verantwortlich.
Die Pandemie hat da reingespielt, dann der Krieg, die ganze Logistik hinkt hinterher. Ich habe gestern noch mit einem Hersteller gesprochen, manchmal scheitert es einfach an der Verpackung. Sie haben das Material, aber haben keine Pappe, um zu verpacken. Sie haben keine Europalette, um es auf den LKW zu bringen. Also ganz verrückte Wege, die manchmal eine Lieferkette unterbrechen.
Für das Umrüsten auf Wärmepumpentechnik zahlen seine Kunden zwischen 30.000 und 35.000 Euro. Eine hohe Investition, die sich vielleicht nicht jeder leisten kann, aber langfristig werde sich das lohnen, meint Hans-Werner Eschrich. Doch sparen könne eigentlich jeder. Und dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor wenigen Wochen die Bevölkerung aufgefordert hat, kürzer zu duschen, um Energie zu sparen, findet er nicht verkehrt. Bundesweit gibt es etwa 52.000 Betriebe, die alte Heizungsanlagen warten oder austauschen sollen. Die Lage der Branche sei angespannt, sagt Hans-Werner Eschrich. Bei der aktuell großen Menge an Anfragen macht er sich ernsthafte Sorgen.
Wir haben ja den demografischen Wandel auch und es scheiden leider in unserem Beruf mehr aus als das Nachkommen. Wir sind jetzt nicht mehr der nur kräftige Beruf, sondern wir brauchen auch Menschen mit Intellekt, die diese komplizierten Techniken auch umsetzen. Also ich fordere jeden jungen Menschen auf, ich nenne immer auch gerne das Beispiel, die demonstrierenden jungen Menschen, die Fridays for Future betreiben. Ich lade Sie alle ein. Kommen Sie zu mir, machen Sie bei mir eine Ausbildung und dann können Sie wirklich an der Klimawende mitarbeiten.
Homeoffice, das gehört ja für viele seit Jahren zum Job dazu, ganz selbstverständlich. Auch wenn in vielen Bereichen die Corona-Vorschriften natürlich gerade ziemlich locker geworden sind, bleiben manche Arbeitnehmer trotzdem im Homeoffice. Denn für manche Lebenssituationen passt das Arbeiten von zu Hause einfach zu gut und das weltweit.
Campus und Karriere. International.
Erst nach und nach gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse auch darüber, zum Beispiel dazu, wie sich dauerhaftes Homeoffice auf die Karriere oder auch auf Unternehmensentwicklungen auswirken. Ein Vorreiter beim mobilen Arbeiten war schon immer das Silicon Valley und Anna Radic hat sich dort umgehört, wie zum Beispiel die großen Internetkonzerne mit Homeoffice mittlerweile umgehen.
Im Silicon Valley sitzen sie nah beieinander, eine ganze Reihe der wertvollsten Firmen der Welt. Viele von ihnen, wie Google, Apple und Microsoft, holen momentan ihre Mitarbeitenden tageweise zurück in die Büros. Google-Managerin Laura May Martin ist bei dem Technologiekonzern dafür zuständig, das hybride Arbeiten zu optimieren.
Man muss sicherstellen, dass die Leute gefragt und eingebunden werden. Nicht einfach nur, sind alle einverstanden, sondern John, was denkst du darüber? Und dann fühlt John, der von woanders zugeschaltet ist, sich eingebunden und bleibt Teil des Gesprächs. Ich habe viele kreative Wege gesehen, wie man diejenigen, die virtuell mitarbeiten und diejenigen, die tatsächlich im Raum sind, inkludiert.
Sonst werden diejenigen, die mehr im Homeoffice sind als ihre Kollegen, schnell vergessen. Dabei ist das Arbeiten von zu Hause sehr beliebt. Angestellte würden dafür sogar Lohneinbußen von durchschnittlich 8% in Kauf nehmen. José María Barrero forscht zusammen mit seinen Kollegen von der Stanford University zu dem Thema. Das Team aus Wissenschaftlern hat herausgefunden, dass die Zufriedenheit steigt, wenn Angestellte hybrid arbeiten. Die Kündigungsrate sinkt um gut ein Drittel und auch der Krankenstand ist 12% geringer als bei denjenigen, die ausschließlich im Unternehmen arbeiten. Sogar die Produktivität steigt, wenn Angestellte im Homeoffice sind, um ganze 13%.
Was sich verbessert hat, ist die empfundene Effizienz der Leute im Homeoffice im Vergleich zum Büro. Das heißt, die Leute haben gelernt, zu Hause effizient zu arbeiten.
Das sind viele Vorteile für Arbeitgeber. Die Daten von Barrero und seinen Kollegen geben aber noch mehr her. Sie zeigen, dass Frauen sich öfter dafür entscheiden, hauptsächlich von zu Hause aus zu arbeiten als Männer, wenn sie die Wahl haben. Das gilt vor allem für Frauen mit Kindern unter 12 Jahren.
Frauen schätzen es vermutlich, ihren Job von zu Hause aus zu machen, weil sie das mit der Kinderbetreuung verbinden können. Aber es geht noch weiter. Wir sehen ein ähnliches Muster bei ethnischen Minderheiten. Also im Vergleich mit Weißen sieht es so aus, als würden Menschen aus ethnischen Minderheiten auch mehr von zu Hause aus arbeiten wollen.
Es gibt die Vermutung, dass sich speziell weiße Männer weniger für die Sorgearbeit zu Hause verantwortlich fühlen und daher tendenziell mehr Zeit im Büro verbringen. Die genauen Gründe wurden in der quantitativen Studie jedoch nicht erhoben. Viel Heimarbeit könne außerdem negative Konsequenzen für die Berufskarriere haben, weiß Ökonomieprofessor Barrero. Seine Kollegen aus dem Forschungsverbund haben schon vor der Pandemie die Karrieren von Callcenter-Angestellten, die im Homeoffice arbeiten, mit denen verglichen, die täglich in die Firma kommen.
Es stellte sich heraus, dass von zu Hause aus arbeiten sie produktiver machte. Dennoch wurden diejenigen, die zufällig ausgewählt wurden, Telearbeit zu machen, seltener befördert. Denn wenn du weniger direkten Austausch mit deinen Vorgesetzten hast, passiert es schnell, dass sich das bewusst oder unbewusst in geringeren Fortschrittsraten widerspiegelt. Das ist eine Gefahr für Firmen, die ihre Mitarbeitenden wählen lassen, wann und wie viel sie von zu Hause aus arbeiten wollen.
Deshalb rät der Wissenschaftler den Unternehmen, auf der Teamebene festzulegen, wie viele Präsenztage notwendig sind und alle wichtigen Meetings auf genau diese Tage zu legen. Wenn dann alle ins Büro kommen müssen, profitiert jeder vom direkten Austausch. Denn die Forscher haben auch herausgefunden, dass der persönliche Kontakt mit Vorgesetzten und Kollegen der Hauptgrund für die Fahrt ins Büro ist. Die Herausforderung sei vor allem, dass solche festen Regeln für die hybride Arbeit von allen eingehalten werden. Ansonsten befürchtet der gebürtige Kolumbianer,
das Worst-Case-Szenario ist, eine Firma erlaubt allen, einfach von zu Hause aus zu arbeiten, wann immer sie wollen, und dann zeigt sich, dass es die Frauen und Minderheiten sind, die zu Hause bleiben, und alle weißen Männer kommen ins Büro und dann werden die weißen Männer nach und nach befördert.
Auch um solche Nebeneffekte der neuen Arbeitskultur zu verhindern, hat zum Beispiel Google seinen 164.000 Angestellten verpflichtende Bürotage vorgeschrieben. Andere global wirtschaftende Firmen wie Airbnb haben das bislang nicht gemacht. Für Google-Managerin Martin gibt es kein Zurück zur alten Arbeitskultur.
Ich weiß nicht genau, wie es mal sein wird, aber die neu gewonnene Flexibilität, ein bisschen mehr Zeit hier oder da, wie es besser in den Lebensalltag passt, ich denke, das wird auch in 2 oder 3 Jahren weiterhin der Fokus sein.
Der Ort Wust im Elbe-Havel-Winkel in Sachsen-Anhalt ist normalerweise ein ruhiges, verschlafenes Örtchen. Aber im Moment ist da einiges los. Denn die Sommerschule ist in vollem Gange, zum ersten Mal wieder seit 2 Jahren Corona-Pause. Und es ist eine ganz besondere Sommerschule in Wust. Der ganze Ort wird da zum Englischlernen genutzt, mit vielen verschiedenen Workshops und Kursen, die von morgens bis abends überall im Dörfchen stattfinden. Annette Schneider-Solis war für uns vor Ort.
Die Kirchenglocken rufen zur Eröffnung. Jeder im Dorf scheint auf den Beinen zu sein. Neben der Kirche probt der Chor der Dozentinnen für seinen ersten Auftritt. 2 Wochen spricht hier fast jeder Englisch. Am Morgen wird in kleinen Gruppen gelernt, auf unterschiedlichem Niveau, vom Einsteiger bis zum Konversationskurs. Es geht um Landeskunde, Kultur, Literatur, Musik. Nachmittags trifft man sich in einem der täglich 5 Workshops. Auch hier wird Englisch gesprochen. Spielerisches Lernen ohne zu büffeln, das ist das Ziel der Sommerschule. Ob jemand als Dozent eingeladen wird, hängt immer auch davon ab, was er als Workshop anbieten kann, verrät Gerhard Faller-Walzer vom Förderverein.
Je nach ihren eigenen Fähigkeiten oder ihren Hobbys bieten sie den Kurse an. Ja, also es geht von Creative Writing zu Gitarrenspielen, Singen, Theaterspielen. Also wirklich, wir hatten schon Degenfechten, Tänze. Also es ist wirklich immer faszinierend.
Die DozentInnen aus den USA und Großbritannien sind selber noch Studierende. So war das auch bei Nigel Kaplan aus Leeds. 1997 war er Student der Germanistik in Cambridge und unterrichtete in Wust zum ersten Mal. Heute ist er Professor an der Uni Delaware in den USA und sprachlicher Leiter der Sommerschule. Dafür nimmt er extra Urlaub, für ihn der beste Urlaub.
Oh, es macht so viel Spaß eigentlich. Es ist eine Menge Arbeit, aber es macht so viel Spaß. Ich finde es wichtig, dass wir Leute zusammenbringen. Sie lernen voneinander, nicht nur von den Unterricht, nicht nur von den Dozenten. Und dass die Welt hier in Wust kommen kann, das finde ich immer toll.
Die Idee hatte vor 32 Jahren die Wolfenbüttlerin Maria von Katte. Die promovierte Anglistin reiste Anfang 1990 in das Dorf ihrer Vorfahren und wollte die englische Sprache in den Osten bringen.
Ich sagte, jetzt lade ich alle meine englischen und amerikanischen Freunde ein. Und da warteten schon 40 Russischlehrer, die innerhalb eines Sommers zu Englischlehrern mutieren wollten.
Russischlehrer, so zeichnete sich in den letzten Monaten der DDR ab, hatten keine Zukunft. Englischlehrer wurden gebraucht. Heute drücken in Wust bunt gemischt 9- bis 80-Jährige gemeinsam die Schulbank. Die Teilnehmerinnen zelten und campen auf dem Sportplatz. Am Lagerfeuer sitzt man abends gemeinsam beisammen. Natürlich wird auch hier Englisch gesprochen. Teilnehmende wie Friedemann Englisch, seine Tochter Eleonore oder der fast 80-jährige Landwirt Ulrich Ungewickel kommen seit Jahren.
Dieses internationale Umfeld und trotzdem diese Lokalität macht es irgendwo aus.
Es bringt sehr viel, weil man nicht nur wie in der Schule im Klassenraum sitzt und so langweilige Arbeitsblätter ausfüllt, sondern man ist halt wirklich in Kontakt mit den Dozenten, hat Spaß, macht auch mal kreative Sachen.
Man ist unter Gleichgesinnten, egal wie alt. Es ist eine lockere Stimmung.
Auch bei den Dozenten ist Wust heiß begehrt. Gibt es ihnen doch viel zurück, weiß Nigel Kaplan.
Viele Dozenten sagen mir, dass ihre Karriere, das kommt aus Wust.
Für viele SchülerInnen war Wust ebenfalls der entscheidende Karrierekick, weiß Maria von Katte.
Die Universitäten stehen sehr stark dahinter. Die jungen Dozenten, die hierher kommen wollen, lernen auch was. Es ist auch Begegnung. Aber viele haben wirklich auch davon profitiert. Die konnten dann auf diese Universitäten von den deutschen Teilnehmern, nicht?
Die Dorfbewohner, sie sind mittendrin im internationalen Austausch, besuchen Veranstaltungen, machen aktiv mit. Normalerweise auch beim Theaterstück, das in 4 Wochen ein New Yorker Regisseur in 2 Durchgängen mit Dozenten und Dorfbewohnern auf die Beine stellt. Dieses Jahr noch nicht wieder, aber nächstes Jahr, so hofft man in Wust, bei der 31. Sommerschule.
Mein Name ist Mathis Junglut, das war Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei waren.